Ja, ich erinnere mich an eine Begebenheit hier bei uns im Missionswerk. Da war ich zusammen mit Nathanael unterwegs und ich durfte für ihn einen Schraubenkoffer tragen. Und dieser Schraubenkoffer, relativ groß, viele Fächer drin, alle Schrauben wunderbar sortiert, große, kleine, weiß ich was alles. Und während ich diesen Koffer trage, da öffnet sich der Deckel. Sie können sich vorstellen, was passiert. Alle Schrauben auf dem Boden durcheinander. Nathanael und ich gucken auf den Boden. Zunächst hat keiner etwas gesagt. Und der Gedanke, diese alle wieder zu sortieren, das braucht eine lange Zeit. Und noch heute frage ich Nathanael, ob ich ihm den Schraubenkoffer tragen darf, aber eigenartigerweise verneint er das immer wieder. Chaos, Wirrwarr, kein Plan, welche Schraube wohin gehört. Und so ähnlich war eigentlich die Situation Israels so rund um die Geburt Jesu schon viele Jahre zuvor bis zur Geburt, Chaos durcheinander. Und trotzdem wird es Weihnachten für Israel, so das Thema des heutigen Morgens. Sie kennen die Geschichte und damit sind wir bereits beim ersten Punkt. Im größten Wirrwarr. Im größten Wirrwarr. Das sehen wir beim Blick auf Israel. Beispielsweise herrschte damals ein Antiochus Epiphanes. Epiphanes können wir auch wiedergeben mit Wahnsinniger. Nachlesen von ihm können wir im Danielbuch Kapitel 11. Je mehr Widerstand die Juden unter ihm leisteten, desto mehr trug Antiochus zur Ausrottung des Judentums bei. Die regulären Opfer und auch das Sabbathalten, das wurde alles verboten. Ein gottesfürchtiges Leben damals schien schier unmöglich. Und trotz scheinbaren Lichtblicken in der Zeit danach, auch als Antiochus dann besiegt war, da war Israel gespalten. Es war keine nationale Einheit mehr. Die Gläubigen wurden zu einer Gemeinschaft. Sie hatten einfach das mosaische Gesetz als Grundlage. Und sonst gab es zahlreiche Sekten, Gruppierungen, eben Spaltungen. Wenn wir schon allein an die Pharisäer denken, die Sadduzäer, die Zeloten und was es damals alles gab. Ja, und auch zu dieser Spaltung, da gesellten sich immer wieder Kriege, Anfeindungen. Und 63 vor Christus, da eroberte Rom Palästina. Sie brachten Priester um und Pompeius, unter dessen Führung das alles lief, der betrat sogar das Allerheiligste im Tempel. Das konnten ihm die Juden niemals vergeben. Und in dieser römischen Republik, auch da kam es zu enormen Gebietszuwächsen, aber auch zu Bürgerkriegen. Und dann, wir wissen es, Josef und Maria, sie mussten sich verordnet vom Kaiser Augustus zählen lassen. Am Heimatort, das war Bethlehem. Die Volkszählung, und diese beinhaltete nicht nur die Summe des gesamten Volkes, sondern das ging viel weiter. Es ging da um die Angaben des gesamten Besitzes bezüglich auch Finanzen, bezüglich Steuern. Also eine Art totale Kontrolle im Kleinen gab es schon damals, kurz bevor Christus geboren wurde. Kurz bevor Christus zum ersten Mal auf diese Erde kam. Es war eine Zeit des Abfalls weg von Gott. Dunkelheit, Unsicherheit, Verlust von Menschen, Kriegstreiben. Gemeinheiten prägten die jüngste Vergangenheit Israels. Und wenn wir uns angesichts dieses Durcheinanders, dieser verschiedenen Schrauben, die da brach liegen, auf die einzelnen Familien und Schicksale auch konzentrieren, so können wir nur erahnen, wie es damals den Menschen zumute war. Und noch so als Fazit: Gott hat seinem Volk keine einzige Botschaft mehr vermittelt, und das während sage und schreibe 400 Jahre. Die 400 Jahre Schweigen Gottes nennen wir sie ja. Und um es in Bibelbüchern auszudrücken, betrifft das die Zeit zwischen dem Propheten Maleachi und den Evangelien im Neuen Testament. Ja, ein dunkler, flächendeckender Schleier, er bedeckte das ganze Land. Hoffnungslosigkeit und Fragen wie, wo soll das noch hingehen? Die waren an der Tagesordnung. Da ging es um Sorgen, eben auch bezüglich der eigenen Familie. Werden wir versorgt bleiben mit allem, was wir brauchen? Bleiben alle gesund? Und dazu gesellte sich natürlich auch die Unsicherheit: Bleibt mir mein eigenes Hab und Gut erhalten? Was war da die Hoffnung Israels? Geistlich, heilsgeschichtlich gesehen, da war Israel in der tiefsten Nacht ohne ein kleines Licht. Was dachten damals diejenigen Juden, die an Gott festgehalten haben, die Gottesfürchtigen? Gott hat uns vergessen. Alle Hoffnungen auf den Messias scheinen sich zu zerschlagen. Zweifel kamen hoch. Gibt es Gott überhaupt? Die Negativschlagzeilen schienen kein Ende zu haben. Eine Welle von Unguten kam auf die andere. Die Stimmung unter dem Volk muss angespannt gewesen sein. Traurig, gehässig. Ja, nach all dem, was wir betrachtet haben, in diesem großen und ganzen Wirrwarr. Und nun, wie sieht mein Leben aus? Liegt der Schraubenkoffer auch bei Ihnen, bei dir, am Boden, brach, alles durcheinander, wessen Anblick dich vielleicht ins Schaudern bringt? Hast du das Gefühl, alles wieder einmal komplett neu sortieren zu müssen? Kriegstreiben, Streit in der Familie, finanzielle Nöte, keine Ahnung, wie die Steuern zu bezahlen sind, Angst vor Kontrolle, Überwachung oder auch die Angst, werden wir in der Schweiz weiterhin versorgt bleiben mit allem, was wir zum Leben brauchen? Reicht der Strom? Werde ich krank? Bekomme ich einen Platz im Krankenhaus? Ja, da gibt es auch dieses böse Treiben von Menschen, diese Ungerechtigkeiten, die uns so ärgern, die uns verletzen. Ist eine Art Schatten auf deinem, auf ihrem Leben Bedrückung, vielleicht auch mit Vorahnung von Dingen, die dir, mir Angst machen, die kommen sollten? Ja, vielleicht hast du den Eindruck, Gott schweigt auch in deinem Leben gefühlt seit Hunderten von Jahren. Ich darf Ihnen heute, wir alle dürfen uns heute gegenseitig zusprechen. In all diesen Tatsachen, die vielleicht nicht so schön oder auch überhaupt nicht schön sind. Und trotzdem wird es Weihnachten. Und wo sehen wir das besser als beim Volk Israel? Und trotzdem wird es Weihnachten für Israel. Wir haben die Situation betrachtet, das ging schon sehr viele Jahre so. Trotzdem wird es Weihnachten. Allein schon diese Aussage ist doch einfach herrlich. Die Gnade Gottes, sie lässt sich nicht aufhalten. Die Dunkelheit, sie kann das Licht nicht vertreiben oder bremsen. Der Wahnsinn oder auch der Wahnsinnige kann dein und mein Leben täglich bestimmen, aber Weihnachten kommt. Die Tage vergehen, auch in diesem dunklen, teils nebligen Dezember. In 12 Tagen, da ist Heiligabend. Verantwortliche können Begrifflichkeiten verbieten, wie Weihnachten, Maria und Josef, wie das ja neulich in den Medien die Kreise zog. Aber nichtsdestotrotz wird es 24. Dezember. Und es geht mir hierbei jetzt um die Symbolik. Es geht hierbei mir jetzt nicht um ein Datum, ob das jetzt dann stattgefunden hat oder ein anderes Mal. Es geht darum, dass wir in unseren Kulturkreisen an diesem Datum, an die Geburt Christi gedenken und dieser Gedenktag, diese Tage, sie kommen. Die Zeit in Israel war reif für das Kommen des Messias. Und auch unsere Zeit heute, sie ist reif und sie wird immer reifer für das Kommen unseres Herrn. In Israel damals, da gab es eine kleine Minderheit, die hat, eine kleine Gruppe von Juden, die hat auf den Messias gewartet. Denken wir an Hanna, denken wir an Simeon oder auch an den Zacharias. Und wie ist es heute? In diesem Wirrwarr der Zeit, mit diesen nahezu identischen Parallelen, da gibt es auch eine Minderheit, die auf den Messias, auf Christus wartet. Wir sehnen uns unseren Herrn und Heiland herbei. Und da ist es doch so schön, dass der Zeitlauf nicht aufgehalten werden kann. Der Heiligabend, er kommt. Gott schreitet in seinem Heilsplan voran, Menschen können ihn nicht aufhalten. Im Gegenteil, Gott bereitet gerade dann, wenn er scheinbar schweigt, alles vor, damit Christus zum richtigen Zeitpunkt, von Gott liebevoll geplant, in den perfekten Bedingungen geboren werden kann. Menschlich und äußerlich, ja, da scheint die Lage außer Kontrolle, aber in der Zeit der Geburt Jesu, in diesem Wirrwarr, da wirkte Gott. Und das ist der zweite Punkt. Erinnert sich Gott und wirkt. Erinnert sich Gott und wirkt. Wie hat er das gemacht? Mit den Römern beispielsweise, die, wie schon erwähnt, an die Macht kamen. Mit den Römern, die das Allerheiligste betreten haben. So gab es beispielsweise unter der Herrschaft der Römer keine Landesgrenzen mehr. Man konnte im gesamten Mittelmeerraum ohne Probleme einfach von einem ins andere Land reisen. Sie haben das Straßennetz verbessert, sie haben es gesichert. Es gab immer wieder Raubüberfälle, das wurde gesichert, damit man Güter ohne Probleme transportieren konnte und damit man auch einfach bewahrt bleibt auf diesen Wegstrecken. Es gab also eine sehr, sehr gute Mobilität. Zudem herrschte seit den Griechen, die zuvor noch waren, Griechisch als Einheitssprache in diesem gesamten Weltreich. Und das hat natürlich Sprachbarrieren zunichte gemacht. Obwohl Israel unter Fremdherrschaft der Römer war, hat Gott für seinen Sohn in diesem undurchschaubaren Wirrwarr alles bereit gemacht für die frohe Botschaft. Die Bedingungen für die Botschaft der Erlösung der Menschheit, sie war optimal. Ist das jetzt nicht ein Trost in den Situationen, in denen wir in unserem Alltag drinstecken? Wenn wir meinen, es geht im eigenen Leben nicht mehr weiter, da sind bei Gott die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Es ist unser Blick, der die Schrauben auf dem Boden sieht. der dieses Wirrwarr betrachtet. Es ist unser Blick, der dabei Gottes Möglichkeiten und sein Handeln gar nicht mehr sieht. Wie er Wege ebnet, wie er Dinge zusammenfügt, winzige Details beachtet. Wie oft sehen wir in der Schrift, dass Gottes Wirkung so wunderbar zur Geltung kommt, gerade dann, wenn alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Da, wo Menschen nicht mehr können, kräftelos sind. Das darf Trost für dich, für sie, für mich sein, gerade in diesen Tagen. Gerade dann, wenn alles drunter und drüber zu gehen scheint, gerade und genau dann wird der lebendige Gott Mensch. Genau dann, als die Zeit erfüllt war, da bahnte Gott die Errettung an. Er wirkt, ganz unscheinbar, wirkte er auch mit einzelnen Menschen. Einer, der auch auf den Messias gewartet hat, das war Zacharias. Er und seine Frau, sie waren einfach ein unscheinbares Ehepaar. Mitten in der Krise, mitten unter all diesen Menschen, mitten in all diesem Treiben. Einfach ganz normale Menschen. Zacharias Leben mit seiner Frau Elisabeth und auch seine Umstände, sie stehen eigentlich als Bild für die gesamte Situation und für überhaupt das Volk Israel bis hinein in die Zukunft. Wir können auch sagen, er ist ein prophetisches Bild. Wir werden das noch anklingen und auch sehen. Fassen wir kurz Lukas 1, wir können das mal aufschlagen, Lukas 1 ab Vers 5. Lukas 1 ab Vers 5. Wir fassen da die Verse 5 bis 7 kurz zusammen. Zacharias, er war Priester und lebte zusammen mit seiner Frau, der Elisabeth. Sie waren gottesfürchtig, sie wandelten gerecht, untadelig, so heißt es von ihnen. Über ihre Umstände lesen wir, dass beide fortgeschrittenen Alters waren und Elisabeth unfruchtbar war. Sehr ähnlich also wie die Situation Israels, denn auch bei diesen Zweien einfach schwierige Umstände. Und wenn wir jetzt denken, ja, was ist jetzt da bei Unfruchtbarkeit? Warum können wir das gleich sehen mit den Umständen Israels? Warum ist Unfruchtbarkeit ist immer eine Tragik? Aber gerade damals in Israel war das sehr, sehr verpönt. Das war ungern gesehen. Es wurde in der Gesellschaft als Strafe Gottes angesehen für verborgene Sünden im Leben. Das war so etwas Schlimmes, dass Rahel einst zu Jakob gesagt hat, gib mir Kinder oder ich sterbe. Und Hannah, sie wurde zutiefst verletzt, sie wurde gemobbt, fertig gemacht in der übelsten Art und Weise von Peninna. Und zwar derart, dass die Hannah bitterste Tränen vergossen hat. Und nicht zuletzt, Zacharias als Priester, da geht es auch um Nachwuchs. Für Zacharias ging es also für Fortbestand, es ging um die Weiterführung der Priesterlinie. Das wäre unabdingbar wichtig gewesen, diesen männlichen Nachwuchs vor allem auch zu bekommen. Es ging um Fortbestand. Die Gesellschaft, sie konnte sehr verachtet sein und dabei hat das Volk etwas vergessen. Sie haben etwas vergessen. Sie vergaßen als gesamtes Volk, und da sehen wir diese Komponente, eine Komponente des Bildes der Geschichte von Zacharias auf Israel hin. Israel hat nicht erkannt, dass sie selber ein unfruchtbares Volk waren und heute gegenüber ihrem Gott immer noch sind. Wir können auch sagen, das Volk hatte oder hat einen blinden Fleck an dieser Stelle. Haben Sie, hast du das auch in deinem Leben? Wo haben wir vielleicht blinde Flecken? Wo denken wir negativ über jemanden oder wir sprechen negativ über jemanden, über Punkte, die vielleicht bei dir oder mir sogar noch viel schlimmer sind als bei dieser Person? Ja, ich kenne Beispiele, da sehe ich meine Splitter in meinen Augen, aber die Splitter bei den anderen in den Augen, aber bei mir den eigenen Balken oder die Balken sehe ich nicht. Lassen Sie uns diese Weihnachtszeit auch darin verbringen, sensibel und feinfühlig zu sein und solche Dinge bei Gott abzulegen. Gottes Weihnachtsgedanken, es sind Gedanken des Friedens. Und dann hat sich in der Geschichte um Zacharias Folgendes zugetragen. Wir lesen die Verse 8 bis 12 aus Lukas 1. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns, da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand zur Rechten des Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Das Los, es hat ihn getroffen, dass er im Tempel räuchern soll. Man nimmt im Übrigen an, dass damals dieses Räuchern eine Bitte um das Kommen des Messias war. Es passt also auch wieder herrlich zu uns heute. Beten wir doch täglich, Maranatha, unser Herr, komm. Was können wir hierin noch sehen? Mit diesem Los, das auf den Zacharias fällt. Es ist wunderbar, wie Gott irdische Umstände geplant hat und durchführt, um seine Geschichte weiterzuschreiben. Und das mit einzelnen, mit ganz unscheinbaren, ganz normalen Menschen. Das Los, es sieht augenscheinlich aus wie ein Zufall. Das war es aber nicht. Es fiel auf Zacharias, dass er den Dienst im Tempel tun soll. Und wenn Gott sagt, dass das Los auf Zacharias fällt, dann fällt es auch auf Zacharias. Wissen Sie, was Zacharias, der Name, bedeutet? Ich war so angetan. Zacharias bedeutet, Jahwe oder Gott erinnert sich. Gott erinnert sich. Und wissen Sie, was der Name Elisabeth bedeutet? Eid meines Gottes. Da ist diese schwierige Familiensituation mit dieser verpönten Kinderlosigkeit, mit jahrelangem Ringen im Gebet um Nachwuchs, dass doch diese Schmach weggenommen wird von unserem Gott. Und da ist die Lage Israels, dieser Schraubenkoffer, der am Boden liegt. Sage und schreibe 400 Jahre Schweigen Gottes. Und dann war der Zeitpunkt gekommen. Gott erinnert sich an seinen Eid mit seinem Volk. Und das Los fiel liebevoll geplant von unserem Gott auf Zacharias. Sehen wir diese präzise Führung Gottes in all diesem Wirrwarr? Er überlässt nichts dem Zufall. Es ist nicht einfach Willkür, was heute alles geschieht, auch wenn es so scheint. Tun wir uns schwer, die einzelnen Schrauben voneinander zu unterscheiden, was das Sortieren so schwierig macht. Gott, er sieht und kennt alles haargenau. Er hat den Durchblick. Und worin sehen wir diese Präzision? Sie beschränkt sich nämlich nicht auf das Los allein. Diese Präzision Gottes, wir sehen sie auch darin, wie jede Priesterabteilung wahrscheinlich nur zweimal im Jahr an der Reihe war, diesen Dienst zu verrichten. Zweimal. An diesem Tag war genau die Abteilung dran von Zacharias. Und dann fiel dieses Los noch auf Zacharias. Aber das ist noch nicht alles. Man geht davon aus, dass dieses Vorrecht für einen Priester, an diesem Altar zu räuchern, wohl jedem Priester nur ein einziges Mal in seinem Leben, dass die das nur einmal machen durften. Detail für Detail hat Gott liebevoll geplant und von seiner Liebe angetrieben in seinem Plan gezeichnet. Und an diesem, vielleicht an diesem denkwürdigsten Tag von Zacharias, da geschah das Unvorhergesehene. Gott erinnert sich und es begegnete der gesandte Engel Gottes Gabriel dem Zacharias und somit natürlich auch dem Volk Israel. Gabriel bedeutet, Gott ist mächtig. Und dieser Gott ist mächtig stand nun vor Zacharias. Gott begegnet ihm in diesem Engel mit diesen mutmachenden Worten, fürchte dich nicht. Und das sagte Gott ja immer wieder zu seinem Volk, wir wissen es aus dem Alten Testament, fürchte dich nicht, denn du bist mein, du gehörst zu mir. Fürchte dich nicht, sagte der Engel auch zu Josef, auch zu Maria, auch zu den Hirten, zu Zacharias. Alle Komponenten der Weihnachtsgeschichte beinhalten die Worte, fürchte dich nicht. Das ist der Grundtenor der Weihnachtsbotschaft. Und gerade jetzt in dieser Zeit, im Dezember, da steigt die weltweite Angst wieder um Vielfaches an, wir erleben es mit. Lass es dir, und ich sage das auch zu mir, lass es dir gesagt sein, fürchte dich nicht. Komm zur Ruhe bei und in Christus. Gott hat das Gebet des Zacharias erhört, wegen seiner Not, wegen der Not der Elisabeth. Er hört auch auf deine und meine Gebete. Und ja, eines Tages erhört er auch das Gebet, wenn Israel nach ihm bittet, wenn sie wiederum große Not haben werden. Das Bild auf Israel in der Zukunft. Fürchte dich nicht. Ja, so soll Zacharias dem Jungen den Namen Johannes geben. Und Johannes bedeutet Gnade Gottes oder Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Auch da wieder, all die kleinen Schritte in Gottes Heilsplan, Liebes- und Heilsgedanken, wunderbar zusammengefügt, ganz unscheinbar. Und alles passt so herrlich zusammen. Augenscheinlich herrschte ein Wirrwarr, aber der Blick auf die geistlichen Tatsachen, das gab so ein herrliches, hoffnungsvolles Bild. Und heute ist es genauso. Mit Johannes wurde die Gnade in Christus angebahnt. Es war etwas ganz Neues da. Und für dieses unter dem Gesetz scheiternde Volk. Und alles wirkt er und arbeitet mit diesen unscheinbaren Menschen, Zacharias, Elisabeth, Johannes, aber auch Maria und Josef. Maria sagt es ja sogar noch in ihrem Dankesgebet, in ihrem Lob, eine normale Frau wie mich und an mich hast du gedacht? Mit der allerersten Botschaft nach diesen 400 Jahren, die Gott schwieg, da erfuhr Elisabeth, dass sie schwanger werden und den Wegbereiter Christi, Johannes der Täufer, gebären werde. Wissen Sie was? Gott erinnert sich auch an dich jeden Tag. Er ist dein Vater, du sein Sohn, seine Tochter. Und gibt es einen Tag im Leben, an welchem sich Eltern nicht an ihre Kinder erinnern, besonders auch dann, wenn sie schon ausgezogen sind, dieses schmerzliche Loslassen schon hinter einem liegt? Dennoch, täglich gedenken doch Eltern erinnern sich Eltern an ihre Kinder. Er erinnert sich daran, wenn du schon Jahre betest für deine Kinder. Er erinnert sich daran, wenn sie eine langwierige Krankheit mit sich tragen. Sehr lange betete Zacharias, aber zum Zeitpunkt Gottes, da greift er ein. Gott erinnert sich an seinen Eid und somit auch an die segensreiche Folge für das Volk Israel und darüber hinaus für alle Menschen. Die Gnade Gottes. Und in der Tat ist mit der Geburt von Johannes der Anbahner und der Wegbereiter für Gottes Pläne mit Christus, der Wegbereiter der Erlösung Israels, geboren worden. Wir wissen, Zacharias, er glaubte zuvor nicht. Er glaubte Gabriel, dem Gott ist mächtig, glaubte er nicht. Er hinterfragte das Vorhaben Gottes aufgrund des fortgeschrittenen Alters von sich und seiner Frau. Er sah all diese Schrauben auf dem Boden, kreuz und quer. Und was ist dann geschehen? Er wurde stumm. Aber Gott, er führte seinen Plan ja dennoch aus. Und Johannes als Vorbereiter Christi wurde geboren. Trotz allem. Ohne das Dazutun von Menschen geht Gott in seinen Plänen vorwärts. Und das ist uns doch auch Trost, dass auch unsere Fehler, die wir tagtäglich tun, die stehen Gottes Verheißungen nicht im Weg. Das ist Trost. Unsere Fehler stehen ihm nicht im Weg, es geht vorwärts. Und des Weiteren bedeutet es aber auch für uns, das kann ich gar nicht gut, geduldig zu warten. Das ist nicht so meins. Geduldig warten auf sein Handeln. Und das auch in den heutigen Umständen. Gott machen lassen. Still vertrauen. Auch dann, wenn uns gewisse Dinge so schwer fallen. Sie uns aufregen. Spurgeon, er hat es mal folgendermaßen gesagt. Ich finde das so klasse ausgedrückt. Der Gläubige wartet, Gott wirkt. Der Herr hat unsere Sache in die Hand genommen und er wird seine Hand nicht zurückziehen, bis er alle Verheißungen erfüllt hat. Wunderbar. Und somit sind wir bereits bei drittens und letztens. Dass es trotz allem Weihnachten wird. Dass es trotz allem Weihnachten wird. Wir haben nun gesehen, wie Gott wirkt im Wirrwarr, im Hintergrund, unscheinbar, mit all diesen normalen Menschen. Wie er alles vorbereitet hat und der Vorbereiter geboren wurde. Dann haben wir gesehen, diese so ein wenig unheimlichen Umstände der Volkszählung, mit dieser Kontrolle, mit dieser Angabe des Besitzes, mit dieser Ungewissheit und der Schwangerschaft, in der sich Josef und Maria auf den Weg machen mussten, mit diesen weniger komfortablen Reisemöglichkeiten, wie wir sie heute haben, dann die vollbesetzten Herbergen. Aber Gott wirkte, dass Maria und Josef letzten Endes genau dort landeten, wo er sie haben wollte. In diesem so unbedeutenden Ort Bethlehem, in einem solch unbedeutenden Haus, einem Viehstall. Dort wurde Gott Mensch und er lag in einer Futterkrippe. Der König der Juden, er war geboren. Es ist Weihnachten geworden. Die Verheißung, sie hat sich erfüllt. Und wissen Sie, was das alles ausgelöst hat, zumindest bei denen, die auf ihn gewartet haben? Riesige Freude. Hanna, Simeon, die Hirten, die Weisen. Sie alle, sie waren überwältigt von der Ankunft Jesu. Bist du auch überwältigt? Bin ich überwältigt, wenn wir an unseren Herrn Jesus denken? Meine Lieben, dort, wo Christus in Erscheinung tritt, da kommt mitten im Chaos und Durcheinander Hoffnung, Freude und Friede auf. Simeon, Lukas 2, war einer, der hat gewartet auf den Trost Israels. Als dieser Christus in den Händen hielt, da lobte er den Herrn. Und wie war es bei der Prophetin Hanna, die täglich in den Tempel ging, die sonst eigentlich als Witwe, gerade damals auch, keine Hoffnung hatte, keine Lebensabsicherung, zweite und dritte Säule, die hatte kein Geld. Sie lebte am Existenzminimum. Dennoch, sie hatte allen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Als sie Jesus gesehen hat und die Hirten, sie waren da in der Dunkelheit, irgendwo im Nirgendwo auf dem Feld. Nachdem sie Jesus sahen, da lobten sie ihn und erzählten das vor Freude noch anderen weiter. Freust du dich auch auf Weihnachten? Denn der Blick auf Jesus, er sollte uns mit Freude erfüllen, weil eben gerade er doch der einzige Grund ist, warum wir fröhlich sein können, heute im Dezember, in diesem globalen Geschehen weltweit, wie wir sie zurzeit vorfinden. Er ist der einzige Grund für Freude. Während 5 Jahren, da lebte ein Mann in einer eigenen Wohnung. Sein ganzes Leben ist zusammengebrochen. Familie verloren, alles, was er hatte. Er lebte alleine in seinen immensen Drogenproblemen, bis auch dieses alleine Leben nicht mehr ging. Der Drogenkonsum, er stieg und stieg. Und selbst während der Arbeit hat er so viele Drogen konsumiert, schließlich wollte er sich mit Medikamenten das Leben nehmen. Dunkelheit. Sein Suizidversuch, er ist gescheitert und er konnte in ein Zentrum für Suchttherapie eintreten. Nachdem er stabilisiert war, da kam er in ein Wohnheim. Dort hatte er ein Schlüsselerlebnis. Als er vom Nachtwächter in der Nacht ein Beruhigungsmittel verlangte, hielt dieser ihm die Bibel entgegen mit den Worten: Wirklich helfen kann dir nur Gott. Er rief ihm zu, dass er nicht würdig sei, Gott um Hilfe zu bitten. Darauf erwiderte der Nachtwächter, dass dies ein Geschenk, eine Gnade sei, welche man sich nicht verdienen könne. Da spürte der Mann das Verlangen, mit Gott unterwegs zu sein. Jesus tritt in Erscheinung. Hoffnung, Freude, Friede mitten im Chaos. Auch bei den abgeschriebensten Menschen. Und wie schon angeklungen, wissen wir aus der Bibel, dass dieser angebrochene Heilstag, als Christus geboren wurde für Israel, der ging sehr schnell wieder zu Ende. Es kam direkt wieder die Nacht, denn die Mehrheit des Volkes wollte den Messias nicht. Wir erinnern uns an Zacharias. Er glaubte den Verheißungen Gottes nicht und er wurde stumm. Meine Lieben, Israel ist aufgrund ihres Unglaubens noch heute immer noch stumm. Und so werden es die Zusammenhänge biblischer Prophetie wieder hervorbringen, dass der gesamte Schraubenkoffer Israels erneut komplett und brach am Boden liegen wird. Die Zeit der Evangelien und die Zeit der Offenbarung, beides geht um Advente, der erste und der zweite, die hängen so dicht beisammen. Jakobs Drangsal, Gericht und Not, all das Wirrwarr wieder neu und vieles von damals und auch von der Zukunft, das entdecken wir schon heute in unserem Alltag. Doch wird sich in Israels Not Gott wieder an seinen Bund erinnern, an seine Verheißungen mit seinem Volk. Zacharias, er wird sich erinnern und die Erlösung einleiten. Er wird sich ihrer wieder annehmen, und zwar derart, dass es in Hesekiel 16 heißt, damit du dich schämst, weil ich dir alle deine Schmach vergeben werde. Die Gnade ist so groß, dass sie sich schämen werden. Er wird ihre Herzen für seine Ankunft wieder vorbereiten, mitten im augenscheinlichen Wirrwarr. Und wenn der Messias dann zum zweiten Mal geboren wird, es gibt ja dann noch einige Wehen, und wenn er zum zweiten Mal geboren wird, in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, werden sie sehen und sie werden glauben. Damals, als Zacharias die Erfüllung der Verheißung erlebte, da konnte er wieder sprechen und Gott gab ihm den Heiligen Geist. Genauso wird es beim Volk eines Tages sein. Gott, er wird ihren Mund öffnen, ihnen den Heiligen Geist geben und sie werden Sprachrohr Gottes sein. Es wurde und wird trotz allem Weihnachten in Israel. Als Zacharias dann wieder sprechen konnte, da begann er ein Loblied für Gott zu singen. Samuel hat es gelesen in der Einleitung. Die Verse 67 bis 80 oder auch Vers 64, dann 67 bis 80. Wir wissen um diese Lieder Israels im Alten Testament, die sie anstimmen werden. Sie werden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Wunderbar, Jesaja 12. Zacharias, er pries Gott für die Erfüllung seiner Verheißungen, die er durch den Mund seiner heiligen Propheten gesprochen hatte. Er sieht die Segnungen des verheißenen Königreichs und sieht die segensreiche Folge, und dann heißt es hier im Text, des Besuches jenes Aufgangs aus der Höhe, Christus. Und Ausgang, das steht eigentlich, oder Aufgang, das steht eigentlich für Sonnenaufgang. Wenn Christus wiederkommt, das sagen wir auch, wenn ein von uns geliebter Mensch kommt, uns geht die Sonne auf. Ja, wenn Christus wiederkommt, geht die Sonne auf, da bricht der Heilstag für Israel an. Und Zacharias sieht das alles rund um die Wiederkunft Jesu. Zuerst war sein Mund aufgrund des Unglaubens verschlossen, dann gebrauchte ihn der Herr mit gewaltigen prophetischen Worten, die heute noch Millionen und Milliarden von Menschen in der Bibel lesen. Einfach unglaublich, wie Gott das macht. Zacharias, er sieht den eigentlichen zweiten Advent. Und meine Lieben, ab diesem Zeitpunkt, wenn das geschieht, da wird dieser Schraubenkoffer gänzlich aufgeräumt sein und aufgeräumt werden. Und das hat Folgen. Weihnachten hat Folgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zumute ist. Es kam ja in den letzten Monaten immer wieder in den Nachrichten, dass der Wolf sich in der Schweiz ausbreite. Und dann hat man manchmal auch so gehört von Wolfsbegegnungen und so. Und ich glaube, keiner von uns will das erleben. Die Experten, sie sagen, es sei kein Problem, man müsse sich dann einfach richtig verhalten. Ja, das mach mal, ja. Mulmig ist ja einem trotzdem, gerade dann, wenn vielleicht unsere Kleinkinder noch dazu nahe kommen. Israel wird das erleben, was in Jesaja 11, Vers 6 steht. Ich lese nach Luther, Jesaja 11, Vers 6. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Das wird seine zweite Ankunft möglich machen. Das wird also alles sprengen, weil das solche Zustände Milliarden von Menschen noch nie erlebt haben. Nur Adam und Eva. Mit Christus wird jede Ungerechtigkeit gerichtet. Dinge, die uns heute schmerzen, die uns vielleicht zerfressen. Beim Miterleben, beim Lesen der Zeitungen. Böses wird dann nicht mehr gut genannt und so deklariert. das ist ein Trost auch für uns heute schon. Es wird so kommen auf dieser Erde. Das darf uns ruhig und gelassen machen. Gott entgeht nichts. Jeremia 23,5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Es wird dann kein Vitamin B in falscher Weise mehr geben oder gekaufte Richter oder was auch immer. Dass Täter zum Opfer gemacht werden und umgekehrt, gibt es bei Christus nicht mehr. Richten wird jemand, der wirklich alle Motive haargenau kennt. Es gibt auch keine ellenlange Beweisführungen mehr. Und die letzte Bibelstelle für heute Morgen, Jesaja 11, Vers 3. Da gibt es keine besser gestellten, schlechter gestellten, sympathische, unsympathische in diesen Urteilen. Es heißt, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Waffen sind dann Rebmesser und Landwirtschaftsgeräte. Es wird also keine Militärparaden, vielleicht höchstens noch mit Mähdreschern geben. Wir könnten noch vieles aufzählen, was das wahre Weihnachten für Israel, für die Welt, für Folgen hat. Wunderbare Folgen. Und nun zum Schluss. Wenn wir nun diese drei Punkte zusammenführen, ergibt sich ein schöner Satz, der vielleicht eine gute, ganz kompakte Zusammenfassung bildet des heutigen Morgens. Im größten Wirrwarr erinnert sich Gott und wirkt, dass es trotz allem Weihnachten wird. Amen.